Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahles. Ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in diesem Format bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer zweiten Folge greifen wir ein sehr aktuelles Thema auf, das momentan in aller Munde ist, nämlich nicht-invasive Pränataltests, kurz NIPTs. Diese Tests sind seit über 10 Jahren auf dem Markt und mit ihnen wird das Blut der werdenden Mutter auf mögliche Chromosomenstörungen des ungeborenen Kindes untersucht. Die bekannteste Chromosomenstörung ist dabei sicherlich die Trisomie 21, besser bekannt als das Down-Syndrom. In Kürze werden NIPTs voraussichtlich zur Kassenleistung, das heißt, die Kosten für diese Tests werden dann zumindest unter bestimmten Umständen von der Krankenkasse getragen. Ich habe mir für dieses Thema wieder einen Experten an Bord geholt, nämlich Professor Dr. Bernd Eiben. Professor Eiben ist Humangenetiker, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit vorgeburtlichen Untersuchungen und ist spezialisiert auf den Bereich dieses sogenannten pränatalen Screenings. Er hat eine große Zahl wissenschaftlicher Arbeiten im Bereich der genetischen Diagnostik veröffentlicht und sogar selbst einen nicht-invasiven Pränataltest mitentwickelt, weiß also ganz genau, wovon er spricht. Und mit ihm möchte ich heute verschiedenste Fragen rund ums Thema klären, nämlich zum Beispiel, wie ein NIPT eigentlich funktioniert, was der Unterschied zwischen Sensitivität und Spezifität ist und ob es für jede Schwangere sinnvoll ist, einen solchen Test zu machen oder nicht. Ich freue mich sehr, Sie heute bei mir im Studio zu haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Eiben. Schön, dass Sie da sind.
Liebe Frau Ahles, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen.
Sehr schön, dann starten wir doch direkt mal mit einer Begriffserklärung. NIPT steht ja für nicht-invasiver Pränataltest. Was bedeutet jetzt eigentlich dieses nicht-invasiv in diesem Zusammenhang, also im Gegensatz zu invasiv?
Ja, dazu klären wir am besten erst einmal, was invasiv bedeutet. In der Medizin werden damit Maßnahmen beschrieben, die einen körperlichen Eingriff beinhalten. In der vorgeburtlichen Medizin wären das zum Beispiel Fruchtwasseruntersuchungen, Fruchtwasserpunktionen. Dabei wird unter Ultraschallsicht eine ganz dünne Kanüle, eine ganz dünne Nadel durch die Bauchdecke in die Fruchtblase geschoben und es wird dann ein wenig Fruchtwasser entnommen. In diesem entnommenen Fruchtwasser befinden sich abgeschilferte kindliche Zellen, die wir in einer Zellkultur vermehren und dann aus diesen Zellen den Chromosomensatz des Kindes analysieren können. Die bekannteste Chromosomanomalie, das haben Sie ja schon erwähnt, ist die Trisomie 21, die zum Down-Syndrom führt. Bei nicht-invasiven Verfahren ist eben kein körperlicher Eingriff erforderlich. Und dazu gehören in der Medizin zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen oder eben auch dieser nicht-invasive Pränataltest, dieses NIPT, für den einer Schwangeren lediglich etwas Blut entnommen werden muss, aus dem dann Rückschlüsse auf den Chromosomensatz des Kindes gezogen werden können. Eine Blutabnahme zählt ja in Deutschland zu den nicht-invasiven Maßnahmen, obwohl sie natürlich streng genommen eben auch diesen kleinen Peaks, diesen kleinen Eingriff beinhaltet. Aber der hat eben nur ein ganz, ganz extrem geringes Risiko für irgendwelche Komplikationen und gilt deswegen als nicht-invasiv.
Sie sprachen eben von Fruchtwasserpunktion als Beispiel für invasive Verfahren. Was ist denn der Haken an dieser invasiven Methode? Warum hat man hier überhaupt nach Alternativen gesucht?
Eine Fruchtwasserentnahme wird von den meisten Schwangeren als nicht sonderlich angenehm empfunden und beinhaltet auch ein ganz kleines, ein geringes Risiko für eine Fehlgeburt. Deswegen geht der Trend in der Geburtsmedizin seit langen Jahren hin zu schonenderen Verfahren. Und das sind eben diese nicht-invasiven Verfahren, bei denen kein Eingriff erforderlich ist. Seit über 20 Jahren gibt es zum Beispiel das sogenannte Ersttrimester-Screening. Das ist ein Verfahren, das aus Ultraschalluntersuchungen und biochemischen Untersuchungen, also Blutuntersuchungen, besteht. Und hiermit können zum Beispiel 90% aller Trisomie 21 Schwangerschaften als Risikogruppe erkannt werden. Allerdings ist hier die Falsch-Positiv-Gruppe, also Fälle, die fälschlicherweise als risikobehaftet für eine Chromosomenstörung erkannt werden, mit 3,5% noch relativ hoch. mit der Kombination aus einem pränatalen Ultraschall und einem NIPT können wir heute aber über 99% aller Trisomie 21 Schwangerschaften erkennen und haben dabei nur sehr, sehr wenig falsch positive Fälle. Für eine normale Schwangere bedeutet das, dass bei einem unauffälligen NIPT für Trisomie 21, 13, 18, dass dann eine solche Trisomie sehr, sehr selten ist. Das können wir eben durch den Einsatz moderner Molekulargenetik, moderner Biostatistik und Ultraschallmethoden herausfinden. Das sind also alles nicht invasive Methoden.
Das bedeutet ja, dass ein NIPT zunächst mal völlig ungefährlich für Mutter und Kind ist. Ist das so?
Ja.
Okay. Wie funktioniert denn so ein NIPT? Also wie ist der Ablauf?
Na, zunächst einmal geht die Schwangere zu ihrem Frauenarzt, zu ihrer Frauenärztin und lässt sich dort beraten. Wenn sich dann für ein NIPT entschieden hat, wird ihr Blut abgenommen und dieses Blut wird ins Labor geschickt. Und nach wenigen Tagen liegt das Ergebnis vor. Da sind wir mittlerweile im Labor sehr, sehr schnell geworden.
Okay, das hört sich ja erstmal ganz easy an. Was genau wird denn dann im Labor analysiert? Können Sie uns das mal erklären?
Bei jedem von uns werden in jeder Minute gealterte Zellen abgebaut und durch neue, frische Zellen ersetzt. Mhm. Bei einer Schwangeren kommen diese abgebauten Zellen nicht nur aus ihren eigenen Körperzellen, sondern auch aus der kindlichen Plazenta, also dem kindlichen Nährgewebe. Und pro Tag werden also so insgesamt über 100.000 Zellen in der Blutbahn abgebaut. Zunächst einmal geht eine Zelle in die Blutbahn über, die Zellmembran wird aufgebrochen und der Zellkern geknackt. Im Zellkern befinden sich ja die Chromosomen, die flottieren dann kurze Zeit im Blut und aber werden auch hier ganz, ganz schnell weiter abgebaut. Und innerhalb von kürzester Zeit sind von den Chromosomen nur noch ganz kleinste DNA-Bruchstücke übrig. Und diese Bruchstücke werden bei einer NIPT-Analyse molekulargenetisch analysiert und dann mittels einer sehr, sehr komplexen IT wieder den ursprünglichen Chromosomen zugeordnet. Da der Mensch ja normalerweise 46 Chromosomen hat, sind auch die Abbauprodukte dieser Chromosomen in ihrem Verhältnis zueinander immer gleich. Bei einer Trisomie 21 Schwangerschaft beispielsweise kommt es aber durch die abgebauten Plazentazellen zu einer Unbalance bei den Chromosomen 21 Bruchstücken. Denn hier ist ja mehr Chromosom 21 Material vorhanden. Und dieses geänderte Verhältnis können wir sehr genau feststellen und hieraus auf eine vorhandene Trisomie beim Kind rückschließen.
Okay, das klingt jetzt gar nicht mehr so easy, dafür aber sehr spannend. Absolutes Hightech. Jetzt wissen wir also zumindest mal im Groben, wie so eine Analyse läuft. Ein NIPT kann ja aber erst ab der Schwangerschaftswoche 10 gemacht werden, habe ich gelesen. Weshalb ist das so? Weshalb kann die nicht vorher gemacht werden, diese Untersuchung?
Das hat grundsätzlich zwei Gründe. Erstens müssen wir für das NIPT eine gewisse Menge von DNA der Plazenta haben, damit wir einen entsprechenden mengenmäßigen Unterschied zur Mutter feststellen können. Es hat sich herausgestellt, dass diese DNA-Menge so etwa ab der Woche 10 gegeben ist. Der zweite Grund ist sicherlich die Erkenntnis, dass es am Ende des ersten Drittels der Schwangerschaft zu einer Vielzahl von Spontanaborten, also Fehlgeburten, kommt. Und die Hälfte davon hat chromosomale Ursachen. Wir würden hier also, wenn wir das früher machen würden, in einen Hotspot von Schwangerschaften mit Chromosomenveränderungen screenen, die sowieso natürlicherweise mit einer Fehlgeburt enden würden. Und das ist natürlich wenig sinnvoll.
Ja, verstanden. Das macht dann tatsächlich keinen Sinn, ein NIPT vor diesem Zeitpunkt durchzuführen, weil man damit die werdenden Eltern ja nur unnötig beunruhigen würde. Sie hatten vorhin gesagt, dass ein NIPT in Kombination mit einem vorgeburtlichen Ultraschall sehr zuverlässige Ergebnisse liefert. Wie sicher ist denn mein NIPT-Ergebnis? Also weiß ich nach einem NIPT genau, ob mein Kind jetzt beispielsweise eine Trisomie haben wird oder nicht?
Also wie schon anfänglich gesagt, handelt es sich bei allen NIPTs um Screening-Teste. Hintergrund ist, wir untersuchen ja nicht den Fetus direkt, sondern das kindliche Nährgewebe, also die Plazenta. Der Chromosomensatz der Plazenta und des zugehörigen Babys sind in den allermeisten Fällen gleich. Es kann jedoch in seltenen Fällen zu sogenannten fetoplazentaren Diskrepanzen kommen, also zu unterschiedlichen Chromosomenkonstellationen in der Plazenta und im Fetus. Außerdem kann es zu Missinterpretationen kommen, wenn zum Beispiel ursprünglich eine Mehrlingsschwangerschaft angelegt war, wo dann der eine Zwilling abgestorben ist, aber dessen Plazenta teilweise noch erhalten ist. Und unsere NIPT-Verfahren sind so sensitiv, dass wir auch diese restplazentare DNA nachweisen können. Das sind auch die Gründe, weswegen jeder auffällige NIPT über ein anderes Verfahren, wie zum Beispiel eine Fruchtwasseruntersuchung, überprüft werden sollte. Ein guter statistischer Parameter in diesem Zusammenhang ist der sogenannte positive prädiktive Wert. Der positive prädiktive Wert gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit beim Vorliegen eines auffälligen Ergebnisses ist, dass das Kind auch von dieser Auffälligkeit betroffen ist. Neben den eben genannten Erklärungen fließt hier auch die Prävalenz der Erkrankung rein, also die Gesamtzahl der Fälle unter allen Schwangerschaften. Je geringer die Gesamtzahl der Erkrankungen unter allen Schwangerschaften ist, desto kleiner ist auch der positive prädiktive Wert bei einer Screening-Untersuchung.
Okay, da steige ich jetzt langsam aus. Könnten Sie das mit dem positiv prädiktiven Wert vielleicht nochmal an einem Beispiel erläutern, sodass es ein bisschen klarer wird?
Das ist sicherlich auch eine ganz schwierige Konstellation. Ich versuche das mal. Als Beispiel kann hier die Trisomie 21 im Vergleich zur Trisomie 13 herangezogen werden. Die Trisomie 21 trifft mit einer Häufigkeit von 1 auf 500 auf, während die Trisomie 13 eine Prävalenz von 1 zu 5000 hat. Sie ist also zehnfach seltener. Das ist einer der Gründe, weshalb der positive prädiktive Wert bei der Trisomie 21 bei 94% liegt, während er bei der Trisomie 13 so bei knapp 60% liegt. Je geringer die Prävalenz einer Erkrankung, desto kleiner ist auch der positive prädiktive Wert bei einer Screening-Untersuchung.
Okay, das war deutlich verständlicher, für mich zumindest. Das heißt also, wenn ich ein positives NIPT-Ergebnis hinsichtlich einer Trisomie 13 habe, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind diese Trisomie tatsächlich hat, bei nur in Anführungsstrichen etwa 60%. Und wenn ich ein positives Ergebnis hinsichtlich einer Trisomie 21 habe, dann liegt das Risiko, dass mein Kind diese Erkrankung in sich trägt, bei ungefähr 94%, richtig?
Ja, genau. Dieser Unterschied klingt zunächst einmal ziemlich dramatisch. Er relativiert sich jedoch dann wieder, wenn man bedenkt, dass Trisomie 13 Schwangerschaften im Ultraschall ja große Veränderungen aufweisen. Man kann ein solches NIPT-Ergebnis mit einer Trisomie 13 dann sehr schnell auch im Ultraschall abklären. Grundsätzlich bedeutet es aber auf alle Fälle, dass jedes auffällige Ergebnis immer über einen anderen Test diagnostisch überprüft werden sollte.
Okay, das klingt ja dann tatsächlich sehr sinnvoll. Es wird im Zusammenhang mit NIPT ja auch immer viel über Sensitivität und Spezifität gesprochen. Das sind zwei weitere Begrifflichkeiten, die ziemlich verwirrend sein können. Was bedeuten diese Begriffe im Hinblick auf die Sicherheit des Tests? Können Sie uns das auch nochmal laientauglich rüberbringen?
Ich werde das mal versuchen. Bei den Begriffen Sensitivität und Spezifität handelt es sich um Begriffe aus der Statistik, bei denen die Testgüte beschrieben wird. Die Sensitivität ist dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der ein diagnostischer Test einen Kranken als krank einstuft. In der vorgeburtlichen Medizin kommen ja glücklicherweise die meisten Babys gesund zur Welt. Und deshalb ist die Anzahl der Erkrankten hier auch eher gering. Es gilt aber, je höher die Sensitivität eines Testes ist, desto sicherer erfasst er die Erkrankung. Der Begriff Spezifität hingegen bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein diagnostischer Test einen Gesunden auch als gesund einstuft. Wie eben schon gesagt, die allermeisten Babys kommen ja gesund zur Welt und deshalb ist die Anzahl hier auch sehr, sehr groß. Mit dem Fetalis-Test, den ich ja mitentwickelt habe, liegt die Sensitivität und Spezifität bei über 99%. Und das sind sehr, sehr gute Werte.
Auf den Fetalis-Test kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich habe aber zunächst nochmal eine andere Frage. Funktionieren NIPTs eigentlich auch bei Mehrlingsschwangerschaften, also wenn ich beispielsweise Zwillinge erwarte?
Ja, die meisten NIPT-Verfahren arbeiten auch bei Mehrlingsschwangerschaften. Weil man aber bei allen NIPTs nicht unterscheiden kann, von welchem Zwilling welche DNA-Schnipsel stammen, kann man im Falle einer Chromosomenstörung nur eines Zwillings, gegebenenfalls auch nicht bestimmen, welcher es von den beiden ist. Und dann sind eben weiterreichende Teste geboten. Bei höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften, also beispielsweise bei Drillingen oder Vierlingen, sollte man auf NIPT-Verfahren verzichten, denn hier sind die Variablen zu groß und es könnte eben verstärkt zu Fehldeutungen kommen.
Wenn ich jetzt bei einer Einlings- oder Zwillingsschwangerschaft ein NIPT mache, kann ich dann komplett auf invasive Methoden, also zum Beispiel auf eine Fruchtwasserpunktion, verzichten oder muss ich die dann trotzdem noch durchführen?
Also ganz grundsätzlich muss ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sich beim NIPT um eine Screening-Methode handelt und es in der Medizin die absolute Sicherheit sowieso nicht gibt. Um die momentan größtmögliche diagnostische Sicherheit zu erlangen, müssen invasive Diagnostiken durchgeführt werden. Das aber scheuen die meisten Schwangeren, denn hier lauern ja die eben schon beschriebenen eingriffsbezogenen Risiken. Und deshalb stellen nicht-invasive Screening-Verfahren einen optimalen Weg dar, um das aktuelle individuelle Risiko für die meisten Schwangeren zu klären. Und hier ist das NIPT sicherlich momentan das optimale Verfahren. Je höher die validierte Aussagekraft eines Testes ist, also die eben schon erwähnte Spezifität und Sensitivität, desto eher wird eine Schwangere beim unauffälligen Ergebnis vermutlich zur Auffassung kommen, auf eine invasive Diagnostik verzichten zu können. Und nur noch beim auffälligen NIPT-Ergebnis stellt sich dann diese Frage überhaupt.
Kann ich dann eigentlich selbst entscheiden, ob ich einen NIPT machen möchte oder gibt es da für eine Frau bestimmte Voraussetzungen?
Ja, grundsätzlich kann jede Schwangere natürlich selbst entscheiden, welche Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik für sie die richtige ist. Das setzt natürlich zunächst auch einmal das Wissen um die Möglichkeiten, weitere Implikationen und auch die Grenzen einer Diagnostik voraus. Und dieses Wissen wird in der Regel von der behandelnden Gynäkologin, dem behandelnden Gynäkologen zur Verfügung gestellt. Für die Durchführung eines NIPTs kann sich jede Schwangere nach den Aufklärungs- und Beratungsschritten entscheiden. Vor der Blutabnahme sollte auf alle Fälle ein detaillierter Ultraschall erfolgen, um hier im Vorfeld für die weitere Auswertung die benötigten Informationen bereitzustellen. Also wie weit ist die Schwangerschaft? Handelt es sich um eine Einlingsschwangerschaft oder sind es Zwillinge? Gibt es Besonderheiten im Ultraschall? Dann erst kann das Blut abgenommen werden. Die behandelte Gynäkologin, der behandelnde Gynäkologe wird dann das Laborergebnis für die weitere Beratung mit der Schwangeren besprechen. Und in den meisten Fällen ist das Ergebnis ja zum Glück erfreulich und alle gehen glücklich ihrer Wege.
Erfreuliches Ergebnis und alle gehen glücklich ihrer Wege, das wünschen sich natürlich alle. Aber was passiert denn, wenn das NIPT-Ergebnis eben nicht erfreulich ist? Wenn also zum Beispiel ein hohes Risiko auf eine Chromosomenstörung festgestellt wird, was ist dann?
Das sind ja zum Glück sehr, sehr wenige Fälle, aber in diesen Fällen erfolgt eine intensive Beratung durch die behandelnde Gynäkologin, den behandelnden Gynäkologen und es muss über das weitere Vorgehen gesprochen werden. Was bedeutet dieses Ergebnis für die Eltern? Was könnte es für das Baby bedeuten? Können weitere Hilfestellungen angeboten werden? Gibt es Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, an die sich die Frau wenden kann? Und es steht natürlich die Frage der möglichen Folgeteste im Raum.
Okay, da gibt es dann also glücklicherweise eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Hilfestellungen, was mich auch direkt zur nächsten Frage bringt. NIPTs sind ja nicht unumstritten. Wie bei fast jeder neuen Methode gibt es auch hier Gegner dieser Untersuchung. Da wird dann von Ausgrenzung und Selektion gesprochen unter anderem. Sie selbst haben ja einen NIPT mitentwickelt, den Fetalis-Test, den Sie vorhin schon kurz erwähnt hatten. Ich gehe also nicht davon aus, dass Sie die Bedenken der Gegner teilen. Warum nicht?
Also ich habe jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet des Screenings und auch der Pränataldiagnostik. Und in unserer Laborgruppe haben wir eine Vielzahl von genetischen Beratungsstellen. Und daher weiß ich, dass es für Schwangere sehr, sehr wichtig ist, klare Ergebnisse zu bekommen, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob und wie sie mit dem Kind, das sie erwartet, zurechtkommen wird. Völlig unabhängig, ob jetzt ein NIPT oder eine invasive Diagnostik durchgeführt wird. Da NIPTs als nicht-invasive Methoden deutlich schonender für die Schwangeren sind, finde ich NIPTs mehr als sinnvoll.
Okay, das ist nachvollziehbar. Was war Ihnen denn besonders wichtig bei der Entwicklung des Fetalis-Tests? Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Gerne. Wir untersuchen mit Fetalis ausschließlich Erkrankungen, die erstens eine entsprechende hohe Sensitivität und auch Spezifität im Testsystem aufweisen. Also, wie schon beschrieben, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Kranke als krank und Gesunde auch als gesund einstufen. Und zweitens auch Erkrankungen, die einen entsprechenden Erkrankungswert für das Kind und auch damit für die Mutter haben. Und dazu gehören eben Trisomien 21, 18, 13 und auch die Monosomie X. Erkrankungen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, sollten meiner Meinung nach nicht untersucht werden. Denn wir wollen ja nicht dazu beitragen, unnötige Ängste zu schüren und damit die Schwangerschaft einer Frau extrem zu belasten. Manche Pränataltests untersuchen diese Erkrankungen trotzdem mit. Wir tun das ganz bewusst nicht. Die drei Trisomien, auf die wir testen, sind die einzigen, die mit dem Leben vereinbar sind. Alle anderen autosomalen Trisomien enden meist mit einer Fehlgeburt. Oder ganz, ganz selten kommt es aber zur Geburt eines Kindes mit Auffälligkeiten. Das heißt also auf der anderen Seite, dass die Relevanz einer erweiterten Untersuchung hier sehr gering ist und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die mit in das Spektrum aufzunehmen. Bei der Monosomie X, auf die wir testen, fehlt ein Geschlechtschromosom und das mündet dann im sogenannten Turner-Syndrom. Mädchen mit Turner-Syndrom sind unter anderem kleinwüchsig und erleben später oft eine diagnostische Odyssee, bis ihre Erkrankung richtig erkannt ist. Wenn die Erkrankung, das Turner-Syndrom, aber frühzeitig erkannt wird, dann stehen diesen Mädchen ganz moderne Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auch einen sehr positiven Einfluss zum Beispiel auf das Körperwachstum haben. Und deswegen diagnostizieren wir auch die Monosomie X mit. Nicht? Um das nochmal zusammenzufassen, ich finde es ganz wichtig, werdenden Eltern die Möglichkeit einer informierten Entscheidung zu geben. Und das beinhaltet aus meiner Sicht, dass sie sich auf der Basis aller ihnen vorliegenden Informationen auf das Kind vorbereiten können und gegebenenfalls sehr individuell für sich entscheiden können, ob und wie sie sich dieser Aufgabe, die sie erwartet, gewachsen fühlen.
Das war ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Herr Professor Alm. Ganz herzlichen Dank für diesen wertvollen Überblick zum Thema NIPT. Danke, dass Sie uns so wichtige Begriffe wie Sensitivität, Spezifität und prädiktiver Wert erklärt haben. Das empfinde ich als sehr hilfreich und ich denke, viele unserer Hörerinnen auch. Liebe Hörerinnen, ich hoffe sehr, dass dieser kleine Exkurs dazu beiträgt, dass Ihnen Einsatzzweck, Funktion, Möglichkeiten und eben auch Grenzen von nicht-invasiven Pränataltests ein wenig klarer geworden sind und verabschiede mich bis zur nächsten Folge von GYN ganz einfach von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.